Der Brand von München. Eine Spurensuche beim Antisemitismus in der deutschen Linken. Wolfgang Kraushaar, der als Politikwissenschaftler am Hamburger Institut für Sozialforschung arbeitet, hat ein dickes Buch geschrieben, in dem er unter anderem eines der scheußlichsten Verbrechen der Nachkriegszeit in Deutschland versucht aufzuarbeiten. Den Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in München im Februar 1970. Das Feuer wurde offenbar mit Absicht so gelegt, dass den älteren Jüdinnen und Juden, die in den oberen Stockwerken wohnten, der Fluchtweg abgeschnitten wurde. 7 ältere Bewohner, allesamt Überlebende der Nazi-Barbarei, starben bei dem Brand. Kraushaars These ist, dass das Feuer von deutschen Linken, nämlich einer Gruppe, die sich als Tupamaros München bezeichnete, gelegt wurde. Bekanntestes Mitglied der Tupamaros München war Fritz Teufel. Abwegig ist Kraushaars Verdacht leider keineswegs. Am 9. November 1969 sollte eine Bombe während einer Feier anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht im Haus der jüdischen Gemeinde in Berlin explodieren. Nur weil ein Draht angerostet war, misslang der Anschlag. Kurz darauf bekannte sich die Gruppe Schwarze Ratten Tupamaros West-Berlin zu dem Anschlagsversuch. Viele Jahre später hat ein ehemaliges Mitglied der Tupamaros West-Berlin, Albert Richter, im Interview mit Kraushaar gestanden, dass er die Bombe bei der jüdischen Gemeinde in West-Berlin deponiert hat. Als Anstifter nannte er vor allem Dieter Kunzelmann. Obwohl er sich eindeutig antisemitisch geäußert hatte, zog Dieter Kunzelmann später als Abgeordneter der Alternativen Liste in den Berliner Senat ein. Ein Zitat von Kunzelmann hat Kraushaar als Titel seines Buches gewählt. Wann endlich beginnt bei euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel? Der Untertitel lautet München 1970 über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus. Erschienen ist das Buch bei Rowohlt. In Berlin legten die Tupamaros West-Berlin eine Bombe ins jüdische Gemeindezentrum. In München brannte einige Monate später das jüdische Gemeindezentrum und auch dort gab es eine Gruppe, die sich Tupamaros nannten und mit den Berlinern befreundet waren. Kraushaars Verdacht, dass es die Münchner Tupamaros und Fritz Teufel waren, die in München noch einmal so etwas wie einen kleineren Holocaust inszenierten, liegt also durchaus auf der Hand. Doch kann Kraushaar seine These, wie er annimmt, auch ausreichend belegen? Wurden deutsche Linke bei ihren Angriffen auf Überlebende des Holocaust gar politisch gedeckt, wie Kraushaar als Möglichkeit andeutet? Zunächst werden die Leser mit Fakten aus den Akten überhäuft, von denen der größte Teil weder zu Kraushaars These noch zur Illustration des allgemeinen Geschehens etwas beiträgt. Wo immer es geht, und das sind nicht eben viele Stellen, wird eine konkrete Spur zum Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum angenommen. Der Hauptverdächtige ist ein 18-jähriger Kfz-Mechaniker, der in einer politisch aktiven Wohngemeinschaft wohnt und gegen den auch wegen anderer Brandanschläge ermittelt wurde. Was aus diesen Ermittlungen geworden ist, teilt Kraushaar indessen nicht mit. Sie tragen mithin nur dazu bei, den 18-Jährigen, dessen Namen Kraushaar nicht preisgibt, als besonders verdächtig darzustellen. Das Einzige, was gegen ihn sonst angeführt werden kann, ist, dass er kein Alibi besitzt und dass bei ihm Krepppapier von der gleichen Art gefunden wurde, wie dasjenige, in das der Brandkanister eingewickelt war. Die Beschreibung der mutmaßlichen Täter durch Taxifahrer passt aber ganz und gar nicht auf den 18-Jährigen. Die Beschreibung könnte aber auf zwei mit dem jungen Mechaniker befreundete Türken passen, mutmaßt der Autor. Ja, vielleicht. Kapitel 27 trägt die Überschrift:
Doch wo sind die Brandstiftungen geblieben?
Dieser Satz ist wie ein wörtliches Zitat in Anführungsstriche gesetzt. Darunter steht die reißerische Unterüberschrift:
Die Spur der Flammen.
Das Kapitel, in dem man endlich eine heiße Spur vermutet, beginnt sehr allgemein mit Bemerkungen darüber, wie leicht ein Brand zu legen ist, dass es Brandstiftungen schon in der Antike gab, etc. Schließlich kommt endlich das Zitat, auf das man wartet. Es stammt aus einem Brief, den Ingrid Siebmann an Dieter Kunzelmann geschrieben hat. Siebmann war gemeinsam mit Kunzelmann und anderen Genossen nach Jordanien gereist, wo sie Kontakt zu Al-Fatah aufnahmen und auch etwas militärisches Training, insbesondere im Bombenbasteln, erhalten haben. Siebmann ist in Amman zurückgeblieben und hat weiter Kontakt zur Fatah. In dem Brief schreibt sie unter anderem, dass sie über einiges nur mündliche Mitteilung machen möchte. Dann schreibt sie von ihrer geplanten Rückreise:
Mein Gott, wird das seltsam sein, wenn ich euch plötzlich wiedersehe. Wenn Karl August kommt, freue ich mich ja sehr. Doch wo sind die Brandst? Punkt geblieben.
Das Wort, das Kraushaar ohne alle Umstände, in der Überschrift und dann noch einmal und zweimal im Text als Brandstiftungen ausschreibt, ist im Zitat eine Abkürzung für Brandst. Brand, S-T, Punkt. Willi Winkler hat in seiner Rezension in der Süddeutschen Zeitung das Rätsel vermutlich gelöst. Brandst steht für Brandstifter. Dies war damals eine übliche Bezeichnung für die Frankfurter Kaufhausbrandstifter, insbesondere Andreas Bader und Gudrun Enzlin, die später die RAF gründeten. Weil ihr Urteil rechtskräftig wurde, mussten die Brandstifter zunächst im Ausland untertauchen. Ingrid Siebmann würde sie also so leicht nicht in die Arme schließen können. Winkels Interpretation passt in den Kontext des Briefes, während Kraushaars Lesart zumindest schwierig ist. Jedenfalls ist die Annahme, dass hier der Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in München gemahnt ist, reine Spekulation. Dieser äußert Kraushaar am Ende des Kapitels sicherheitshalber mit Fragezeichen. In der Überschrift und mindestens zweimal im Text schreibt er aber Brandstiftungen aus, ohne zu kennzeichnen, dass diese Lesung nur seine Vermutung ist. Diese Art, etwas mehrfach zu behaupten und sich dann irgendwann durch ein Fragezeichen abzusichern, ist kein guter Stil. Bezeichnend für die Art, wie Kraushaar versucht, alles nur irgendwie Mögliche für seine These hinzubiegen, ist folgende Passage über das Ende der Ermittlungen gegen Fritz Teufel im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Gemeindehaus in München. Im Folgenden wörtlich aus Kraushaars Buch zitiert.
Am 14. Oktober heißt es in einem Schlussvermerk der Kriminalpolizei, dass die in seinem Fall wegen des Brandanschlags auf das israelitische Gemeindehaus durchgeführten Ermittlungen ergebnislos verlaufen seien. Es hätten sich keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er tatsächlich mit dem Brandgeschehen in Verbindung gebracht werden könnte. Da Anhaltspunkte für weitere Nachforschungen nicht vorhanden seien, werde die Spurensuche abgeschlossen. Allerdings scheinen sich die Beamten in ihrem Ergebnis immer noch nicht ganz sicher zu sein. Denn zum Ende heißt es, dass er nach wie vor nicht ganz aus dem Kreis der potenziellen Täter ausgeschlossen werden könne. Ein Restzweifel bleibt also.
Soweit Kraushaar. Aus der Passage gehen zwei Dinge hervor, nämlich dass der Beamte keineswegs auf dem linken Auge blind war, dass er aber keinerlei Anhaltspunkte für eine tatsächliche Täterschaft finden konnte. Mit seinem Schlusssatz über den nicht ausgeräumten Restzweifel biegt Kraushaar aber auch diesen Abschnitt noch irgendwie in ein belastendes Moment um. Schließlich verweist Kraushaar noch auf eine Aussage des ehemaligen RAF-Mitgliedes Gerhard Müller. Müller will ein Gespräch zwischen Irmgard Möller und Gudrun Enzlin über den Anschlag von München mitgehört haben, in dem Enzlin sagte, diese Arschlöcher, gut, dass diese Sache den Neonazis untergeschoben wurde. Zunächst ist gar nicht klar, auf wen sich die Passage bezieht. Die RAF könnte über ihre Kontakte zu den Palästinensern auch erfahren haben, dass es palästinensische Terroristen waren. Noch schwerer wiegt die mangelnde Glaubwürdigkeit des Zeugen Müller. Wie Kraushaar korrekt ausführt, ging es ihm mutmaßlich darum, eine Anklage wegen Polizistenmord loszuwerden. Daher hatte er ein Interesse daran, als nützlicher Zeuge zu erscheinen. Nachdem Kraushaar die Zweifelhaftigkeit des Zeugen im Allgemeinen eingeräumt hat, meint er aber, dass man ihm hier vielleicht doch glauben könnte und zählt als Unterstützung dieser These dann all seine anderen Verdachtsmomente auf, darunter auch Dinge, die wirklich niemanden speziell belasten, wie der Umstand, dass ein Mordanschlag per Brandstiftung besonders einfach sei, da ein Streichholz oder ein Feuerzeug im Zweifelsfall ausreichen würden. Bei Kraushaar nachzulesen auf Seite 602. Um es kurz zu sagen, Kraushaar kann seine These über die Täterschaft der Münchner Tupamaro-Gruppe um Fritz Teufel nicht beweisen und in meinen Augen auch nicht, wie der Klappentext verspricht, höchst wahrscheinlich machen. Die Münchner Tupamaros kommen sicherlich in Betracht, mehr aber auch nicht. Sieht man sich an, was sie sonst gemacht haben, so ist da allerdings nichts, was von der kriminellen Energie der Täter her vergleichbar wäre. Sicher ist es keine Kleinigkeit, wenn etwa Brandflaschen nachts in das Fenster eines Richters geworfen werden oder wenn man einem Staatsanwalt durch das Kellerfenster Benzin ins Haus kippt und anzündet. Doch es sind alles Taten von der Sorte rasch hin und rasch wieder weg. Die Rekonstruktion des Brandanschlags auf das jüdische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße sieht anders aus. Zunächst muss jemand das Haus von innen gründlich ausgekundschaftet haben. Danach brachte jemand einen als Paket getarnten 20-Liter-Kanister, also einen großen, schweren Gegenstand, den er in irgendein Versteck im Haus schob. Am nächsten Tag drang jemand nun schon zum dritten Mal in das Haus ein, holte den Kanister hervor, fuhr mit dem Aufzug nach oben, blockierte die Aufzugstüre und schüttete die brennbare Flüssigkeit die Treppe herunter. Dann fuhr er derjenige mit dem Aufzug nach unten und zündete die Treppe von unten an, sodass die Bewohner vom einzigen Fluchtweg abgeschnitten waren. Danach verließ er das Haus, welches sofort in Flammen stand, durch den Vordereingang. All das in einem Haus, das einen eigenen Hausmeister hatte und in dem ein völlig Fremder leicht auffallen konnte. Das hebt sich schon erheblich von den gefährlichen Zündeleien der Münchner Tupamaros ab. Dieser Vergleich schließt natürlich nicht aus, dass sie es doch waren oder dass sie zumindest Hilfestellung geleistet haben. Es sollte nur dem Eindruck widersprochen werden, dass als würden sich alle Indizien in nur eine Richtung verdichten. Als Täter kommen weiterhin neben den Tupamaros auch Rechtsradikale in Frage, die ja ebenfalls mit den Palästinensern zusammenarbeiteten und einige Jahre später als Wehrsportgruppe Hoffmann in München in Erscheinung traten. Ebenso Täter aus dem direkten Umfeld der Palästinenser, eventuell in Verbindung mit Deutschen aus einer anderen genannten Gruppe. Während Kraushaars Versuch, sich als Kriminalist zu betätigen, nicht überzeugen können, hat das Buch das Verdienst, auf einige wenig beachtete Dinge hinzuweisen. Da ist zum einen das Scheitern der deutschen Appeasement-Politik gegenüber den palästinensischen Luftpiraten, die dazu führten, dass alle arabischen Luftpiraten und Attentäter in deutschem Gewahrsam irgendwann freigepresst wurden, inklusive der Mörder der israelischen Olympiamannschaft in München 1972. Zweitens muss es einem nach der Lektüre des Buches schon sehr wundern, warum die israelischen Olympioniken bei der Olympiade in München keinen besonderen Schutz genossen.